Herzlich willkommen zum Podcast Orga Consult. Mein Name ist Christian Rickmann und hier dreht sich alles um die verschiedenen Facetten der Organisationsberatung.
Die Ergebnisorientierung, die ist natürlich gegeben, ob du jetzt als Facilitator arbeitest oder als Coach. Die ist auf jeden Fall gegeben. Die Verantwortung dafür ist eine andere. Weil, so wie du, begleite ich sehr viele Veränderungsprozesse, Transformation. Das Schwierige ist nicht Transformation, das Schwierige ist die Transition. Das ist der Weg von A nach B. Und ich glaube, dass die Grenze, die spürst du selbst, wenn du denkst, dass du performen musst als Coach. But you don't have to. Darum geht's ja gar nicht.
Hallo Nathalie, ich freue mich sehr, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Und das ist etwas, was diejenigen, die diesen Podcast verfolgen und zuhören, schon oft gehört haben. Ich sage es auch immer extra, ich freue mich besonders, dass auch wir uns wieder hier richtig face-to-face gegenüber sitzen, obwohl du hier aus München bist und hier hingekommen bist, nicht nur wegen mir, sondern du konntest es verbinden. Aber das ist einfach unheimlich schön, das jetzt nicht mehr irgendeinem digitalen Tool zu machen. Insofern freue ich mich.
Vielen Dank für die Einladung, Christian. Ich freue mich auch sehr, dass wir hier heute zusammensitzen.
Und für uns ist ja noch ein bisschen was Besonderes, da wir uns jetzt ja ungefähr seit 20 Jahren kennen, durch die IAF, International Association of Facilitation, sind wir zwar immer irgendwie in Kontakt, aber ich glaube auch letztes Mal uns so richtig gegenüber gesessen haben wir auch in Berlin auf dem Kongress. Ja. Und das ist ja auch schon wieder 2 Jahre her. Ne? Und ja. Zwischendurch ist es dann immer online. Ne? Und insofern ist das auch sehr schön. Ja, du bist heute hier und wir wollen über das Thema Coaching Facilitation sprechen. Und ich binde das so ein, warum, weshalb, weil diesem Podcast geht es ja um Organisationsberatung, aber ich sage ja, Coaching und Facilitation sind 2 sehr wichtige Grundkompetenzen, um sich selbst die Profession des Organisationsberaters, wie ich es ja tue, zuzuschreiben. Und es sind fließende Übergänge. Also das schon nochmal zur Thematisierung hier. Mhm. Aber jetzt erstmal ein paar Worte zu dir und dann kannst du das doch etwas verifizieren oder falsifizieren. In der heutigen Welt ist es ja sehr einfach, etwas zu erfahren. Ich muss jetzt keine Firmennamen hier nennen. Man gibt so ein bisschen was ein und dies und jenes. Und dann habe ich natürlich gelesen, dass du schon eine hervorragende Managementkarriere hinter dir hast, bevor du dich selbstständig gemacht hast. Das ist ja das, was man auch so schnell nachlesen kann in deinem CV. Und du kannst ja auch gleich noch was zu sagen. Aber dann ist das Schöne heutzutage, dann promptet man. Und da kann man ja sagen, was ist denn das Besondere? Was sind denn unverwechselbare Merkmale bei dir? Und deswegen freue ich mich auch nochmal besonders, dass du heute hier bist, weil dir wird zugeschrieben, dass du eine umfangreiche Erfahrung hast vom Management über Coaching zur Moderation und dass deine fachlichen Hintergründe und Qualifikationen zum Thema Professional Certified Coach, PCC, bei der International Coach Federation und als Systemic Business Coach plus, wie ich ja auch weiß, du bist CPF, Certified Professional Facilitator bei IAF. Das sind ja alles Dinge, wo du aufbauend auf deine Führungserfahrung deine Beratungsidentität aufgebaut hast und verdichtet hast. Und das ist das, so würde ich es in meinen Worten zusammenfassen, das Besondere, dass diese Beratungsrolle, die du dann in deinem Leben eingenommen hast, die Rolle als Beratende, nicht als Fachberatende, schon als jemand, die Coaching als Begleitung, als Reflexionspartnerin, als jemand, die, wie wir das ja oft sagen, Containment, die den Rahmen gibt für Entscheidungen, für gute Arbeitsfähigkeit von Gruppen, tust aus der Professionalität, aber immer mit dem Hintergrund, diese Ergebnisorientierung, mit der du ja oft konfrontiert bist, aus der eigenen Erfahrung der Ergebnisverantwortung, die du lange getragen hast, zu tun. Das soll erstmal die Einleitung sagen. Ja, damit möchte ich dir es vergeben, das etwas zu umschmücken, zu verdichten, vielleicht auch zurückzunehmen, was dir davon wichtig ist, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein besseres und tieferes Bild für dich noch bekommen, bevor wir dann thematisch einsteigen.
Das ist ein großes Feld. Also das vielen Dank erstmal für alles, was du zusammengefasst hast. Ich denke, ja, ich sage mal, mein früheres Leben, 20 Jahre in der Industrie, haben sicherlich geprägt, meine Art und Weise, meine Kunden zu begleiten. Ganz sicherlich. Denn ich bringe, und das ist sicherlich ein Grund für viele meiner Kunden, zu mir zu kommen, ich bringe die Erfahrung aus deren eigenen Alltag, Praxis. Das heißt, ich weiß, wie wichtig das ist, dass was auch immer in einem Raum passiert, in einem safe place, wie wir sagen, in einem geschützten Raum zur Reflexion, sei es einzeln, sei es im Team, dass das eine Praxis relevant hat, dass das Ziele verfolgt, dass es auch ein konkretes Nutzen für eine Organisation, für einen selbst, für ein Team auch bringt. Also das, glaube ich, ist so wie man das Bindeglied zwischen diese zwei 2x20 Jahre, die ich heute zusammenrechne. Dann glaube ich, dass ich das Glück hatte in den 90er Jahren in meine Exekutivkarriere, in einem Unternehmen zu arbeiten, der sehr früh das Thema Coaching und Leadership-Entwicklung sich auf der Fahne geschrieben hat, zum Zeitpunkt, wo es Coaching noch eigentlich kaum gab, so richtig in den 90er Jahren. Und wir natürlich als obere Führungskräften, ja, da wurden wir mit dem Thema Coaching konfrontiert und the leader is the coach, ja, wie nicht nur Command and Control Leadership, sondern wie können wir eigentlich Potenzial fördern, wie können wir Selbstreflexion fördern, wie können wir Selbstverantwortung für Selbstentwicklung auch fördern. Und ich glaube, das ist auch das Bindeglied, wie ich von dem einen Leben, also Industrieleben sozusagen, in die Selbstständigkeit. Das ist sicherlich ein Bindeglied zwischen den zwei, weil ich sehr früh damit eigentlich in Berührung gekommen bin, zu einem Zeitpunkt, wo es vielleicht sicherlich das nicht so, zumindest in Europa nicht so gab. Und sicherlich hat das auch mein Leadership-Stil auch geprägt, nämlich mir war es immer wichtig, meine Mitarbeitende dazu zu fördern, dass sie Verantwortung übernehmen für ihre eigene Entwicklung und dass ich sie partnerschaftlich damit unterstütze. Also ich hatte immer einen sehr partnerschaftlichen Leadership-Stil, der eben darauf abgezielt hat, mit viel Neugier zu schauen, was in einem steckt oder in einer steckt und wie kann eigentlich dieses Potenzial gefördert werden. Und somit war es eigentlich sicherlich, sag ich mal, vom Ansatz her, dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, war das relativ naheliegend dann, sich als Coach dann weiter auszubilden und sich dann zu entwickeln und sich selbstständig zu machen.
Also das ist für mich auch noch eine wichtige Unterscheidung, weil auch gerade zu diesem Feld des Coachings gibt es ja sehr unterschiedliche Zugänge. Mir ging es ja ähnlich, dass ich in diese Beratungsrolle gekommen bin nach einer nicht so lange wie du und nicht in so hohe Ebenen, aber in einer Karriere in der Industrie, wo ich erstmal diese Industrie und Führung und Zusammenarbeit, Organisation sehr stark von innen erlebt habe, bevor ich mich dann in dieses Feld, was bei mir erstmal Training war, das war Führungskräftetraining, entwickeln konnte. Allerdings dann ja, bei mir war es die explizite Rolle damals bei Mercedes als Führungskräftetrainer. Also deswegen war das bei mir sehr früh, in diese Profession hineinzukommen und dort zu arbeiten. Ich möchte aber nochmal das vertiefen. Es ist ja etwas, das ist ja überhaupt ein Thema. Also wenn du über Coaching redest, dann wird ja sehr viel, und da können wir später nochmal drauf kommen, bist du ja auch nochmal qualifiziert. Aber man denkt ja sehr stark an ein psychologisch fundiertes Coaching. Weil viele Coaches kommen aus diesem Bereich, auch der Psychologie. Und das erlebe ich bei meinen Coaches schon immer wieder mal, dass die Abgrenzung, Coaching ist nicht Therapie, wichtig ist. Und dass die psychologische Kompetenz, die ja letztendlich aus der Therapie auch kommt, wichtig ist, aber diese klare Unterscheidung zu treffen. Ich habe die Annahme, dass wenn man ursprünglich aus dem Management kommt, wie du, dass dann diese Gefahr, dass es einen reinzieht, also dass am Coaching quasi eine, ja zweimal quasi eine Quasi-Therapie wird, dass die Gefahr geringer ist, weil man da nicht seine Wurzel hat. Aber andersrum könnte ich mir vorstellen, dass für dich im Coaching diese eigene Geschichte, dieses Management-Gen, was du sicherlich noch in dir hast, etwas anderes ist, wo man vielleicht auch lernen muss, eine gewisse Geduld zu lernen, weil Coaches können ja manchmal auch nicht so ergebnisorientiert sein und dann musst du ja mit umgehen. Das ist jetzt eine Annahme, aber rede mal, hast du da, wie ist es dir gegangen? Also diesen Übergang wirklich zu finden, wirklich innerlich, mental aus der Managementrolle in die Coachingrolle und dann diese Dissoziierung auch immer hinzukriegen bei allem Engagement.
Also ich glaube, dass das größte Lernen für mich war, dass ich fürs Ergebnis nicht mehr zuständig bin. Ich glaube, das ist die größte Dissoziation. Ich bin als Coach für das Ergebnis nicht zuständig. Ich bin ein Prozessbegleiter, ich bin ein Reisebegleiter, ich bin ein Partner, ein neugieriger Partner, ein Strukturierer, aber ich bin nicht fürs Ergebnis zuständig. Und ich glaube, das war für mich das größte Loslassen lernen in diesem Sinne, dass ich eben nicht meine Kunden sagen kann, ist doch eigentlich klar, was hier zu tun ist. Eben nicht.
Eben nicht, ja.
Eben nicht. Und wenn es auch für mich klarer wäre, ist es für meinen Kunden vielleicht nicht unbedingt klar oder für das Team, das ich begleite im Coaching, nicht klar. Und das ist das, was eigentlich eine Rolle spielt.
Wenn du das jetzt auch so benennst und sagst, das war dein großes Learning, dann könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es vielleicht für dich aber doch nicht so schwer war, weil du hast ja gerade schon in deine Führungsphilosophie, die du vorher hattest, beschrieben, ich würde das als eine sehr stark relationale Führung beschreiben, also dass du in dem Zugehen, in der Beziehungsgestaltung mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine wichtige Grundlage deines Führungsverständnisses hattest. Und das ist ja etwas, wo, und ich halte es ja auch für gefährlich, wenn man sagt, also die Führungskraft als Coach, sondern ich würde es immer eher so sagen, Coaching-Kompetenzen in der Führungsrolle sind sehr hilfreich, aber man darf nie übersehen, dass die Ergebnisorientierung es letztendlich verunmöglicht, Coach zu sein. Ja. Vielleicht nochmal das aus diesem...
Also ich finde, du hast gerade einen wichtigen Punkt, die Ergebnisorientierung, die ist natürlich gegeben, ob du jetzt als Facilitator arbeitest oder als Coach, die ist auf jeden Fall gegeben. Die Verantwortung dafür ist eine andere. Ja? Und wenn wir vorher von Leadership-Stil oder Leadership-Stil gefällt mir nicht so gut, vielleicht ist beinahe mehr... was einem zu einem gehört.
Ja, also Stil im Sinne... Führungsphilosophie nennen.
Philosophie, ja. Genau. Ja. Die Tatsache, dass du das als eine zentrale Aufgabe der Führungskraft und deine Führungskraft verstehst, das Potenzial, sei es in einzelnen Mitarbeitern oder in deine Organisation, in deinen Teams, zu fördern und freizusetzen, ist... eine Aufgabe neben andere Aufgaben in Bezug auf Business-Ergebnisse. Und das meinte ich mit dem Loslassen dessen, dass natürlich du als Coach und als Wegbegleiter nicht für das Ergebnis zuständig bist. Aber natürlich das Ergebnis, die Ergebnisorientierung absolut maßgebend ist für den Prozess.
Also
wir sind in der Businesswelt. Wir sind nicht zurückzukommen auf deine... vielleicht psychodynamische Introspektionsrisiko. in der Tat, dieses Risiko ist geringer.
Und das ist ja auch, weil also die Unterscheidung, die finde ich sehr hilfreich, Ergebnisverantwortung versus Ergebnisorientierung, dass dieses Coaching, was ja sehr oft einfach als Hilfe zur Selbsthilfe benannt wird, oder auch etwas, ein Wissen des Nichtwissens, dass man also ja natürlich, obwohl du es vielleicht siehst, die Lösung nicht weißt, weil du nicht dich hineinversetzen kannst in dein Gegenüber. Und das, wenn du es könntest, müsstest du ja dann eine klare Sicht haben der Komplexität, in der dein Coach steht, die du niemals verstehen kannst. Weil dir sitzt jemand gegenüber, das ist ein Mensch, insofern arbeitest du in der Diade, also dein Kontaktpunkt ist dieser Mensch, diese Person, aber dahinter steht eine unendliche Komplexität der Organisation mit den ganzen Prozessen, auch der ganzen Politik, was dahinter ist. Und das gleichzeitig zu reflektieren, und das wäre meine nächste Frage an dich. Also mir ist es so gegangen, obwohl das dann auch eine Gefahr ist, eine Falle, dass mir diese Hintergrunderfahrung, die ich vorher in der Industrie gemacht hatte, zumindest in der Anschlussfähigkeit an meinen Coaches oder auch an meinen Consulting-Klienten, sehr geholfen hat, weil die bekamen das Gefühl, ich würde schneller verstehen, wie es ihnen geht, weil ich die Welt von innen kenne, Aber im Laufe der Zeit bin ich da misstrauisch geworden, weil es auch eine Verführung war, zu schnell selbst zu meinen, man würde es verstehen. Mhm. Bist du auch durch solche Lernprozesse gegangen oder wie ist es dir gegangen?
Also nicht bezogen auf die Industriekenntnisse, aber ich verstehe die Gefahr, von der du sprichst. Und ich glaube, dass es, ich bereite gerade mein Master Certification als Coach. Und es ist ganz wichtig, diese Position des Nichtwissens, sich immer wieder, ich nenne das die Hygiene des Coaches, immer wieder genau diesen Punkt, den du genannt hast, sich vor Augen zu führen, dass du nicht, du kannst nicht wissen und es ist auch nicht deine Rolle zu wissen. So, this being said, es gibt natürlich Coaching auf eine gewisse Ebene, wo das Thema auch Sparing Partnership auch eine Rolle spielt, wo da so ein bisschen ein anderes Metier noch mit reinspielt, ja, wo der Kunde erwartet, dass du auch eine Meinung hast. Ja, also Coaching ist ja nicht wie Psychotherapie, wir dürfen auch sagen, was wir denken. aber der Sparing-Partner hat ein Stückchen ein bisschen andere Rolle, ja, der ist auch da ein bisschen auch vielleicht kritisch zu challengen und vielleicht zu hinterfragen und er ist als Denkpartner, als kritischer Denkpartner da. Und das ist dann natürlich, wo ein Stückchen das, wovon du gerade gesprochen hast, auch eine Rolle spielt. Du kannst nicht immer nur eine neutrale Position haben.
Ja. Wenn man nicht nur, also nicht immer eine neutrale Position, sondern die Position, also die Positionierung zum Gegenüber in der Wahrnehmung dessen, was gerade im Raum steht, was gesagt wird, aber auch aus der eigenen Erfahrung. Wie gestaltest du das? Also, dass ich merke, ich habe jemand gegenüber, wenn du jetzt meine Coachin, also mein Coach wärst, mein Coach wärst, dass ich merke, du hast eine Meinung und du hast vielleicht sogar darüber hinausgehend ein Hintergrundwissen und du konfrontierst mich damit und letztendlich ist das für mich auch hilfreich, also mehr als die Neutralität, aber so, dass ich nicht dir gegenüber zum Beispiel in einen Rechtfertigungsprozess hineinkäme, weil das wäre kontraproduktiv. Wie gehst du mit solchen Situationen um?
Also du gehst, ab dem Moment, wo du dich in so eine Situation begehst als Coach, dann verlässt du eigentlich dein Coaching. Ja, das heißt, es ist auch okay, dann zu sagen, ich verlasse jetzt meine Rolle als Coach, du Kunde oder sie Kunde, und begebe mich auf eine andere Ebene und habe vielleicht eine Meinung anzubieten. Oder vielleicht habe ich ein Thema, einen Tipp, ein Skills Building, also so ein, das ist okay. Nur es ist wichtig, dass es differenziert ist und dass es genannt wird und dass du selbst als Coach wahrnimmst, dass du deine Rolle verlässt. Ja? Du bleibst in der Partnerrolle, weil das ist wirklich das, was das Wichtigste ist. Aber ab dem Moment, wo du in eine andere Art von Dialog kommst, du verlässt deine reine Coaching-Rolle. Es ist okay, aber dann musst du es nennen.
Hättest du, ich finde schon immer dazu, Geschichten erzählt. Hättest du eine Geschichte dazu, wo es dir einmal, ich sag's mal so, vielleicht beinahe nicht gelungen wäre oder wo du an die Grenze dessen gekommen bist, wo diese Selbstreflexion des, also wo bin ich, wo ist mein Gegenüber, was ist das hier für ein Setting, um was geht es hier, wo das etwas war, wo du gemerkt hast, oh, jetzt wird es eng für mich. Hast du solche Sachen erlebt schon? Und wenn, kann man das beschreiben?
Also ganz, ganz zu Beginn, vor 20 Jahren, ich weiß nicht, ob das so eine Geschichte ist, wonach du siehst, aber es ist eine Geschichte, die mir einfällt. Ganz, ganz zu Beginn habe ich mit einem Kunde angefangen zu arbeiten und habe bemerkt, irgendwie, wir sind nicht auf der gleichen Wellenlänge. Und wir haben dann auch den Prozess dann beendet, relativ schnell. Ich denke, das beruhte auf Gegenseitigkeit. Und das war für mich ein Lernen, dass du auch wahrnehmen sollst, dass es Kunde gibt, mit dem du besser arbeitest als Coach und die du besser dienen kannst als andere. Und das ist eine Sache, das ist was ich über die 20 Jahre gelernt habe, dass es Menschen gibt, ja, das nennt man auch Chemie, deshalb macht man auch ein Chemistry-Meeting, bevor man anfängt, mit jemandem zu arbeiten. Also das ist eine Geschichte, wo ich gelernt habe, dann werde ich auch nicht diese Vertrauensbasis gut aufbauen können, sodass ich fühle mich dann nicht gut, diesen Safe Place anzubieten. Ja, und das finde ich auch ehrlich, das auch zu erkennen. Geschichte jetzt an der Grenze ist interessant. Die Frage ist, finde ich, super interessant, auch im Rahmen jetzt gerade diesen Becoming MCC Journey, die ich gerade mache. Ich glaube, du kommst nicht an deine Grenzen, wenn du verstehst, dass die Arbeit macht der Kunde. Und dass deine Rolle ist manchmal nur ein Safe Place zu halten. Und manchmal ist es deine Rolle, ein Begleiter zu sein, der nichts sagt, nur da ist. Also minimalistisch gedacht. Und ich glaube, dass die Grenze, die spürst du selbst, wenn du denkst, dass du performen musst als Coach. But you don't have to. Darum geht's ja gar nicht.
Also das heißt, es wird in dir ein eigener Antreiber angetickert. Und du meinst, du musst etwas tun, um dich in dem Moment selber als relevant, als kompetent, als wertig darzustellen. Und damit fängst du, wenn ich das Bild mal nehme, man fängt an zu strampeln. Hm.
Ja. Genau. Das ist ja nicht deine Rolle. Erstmal basiert die Zusammenarbeit auf eine partnerschaftliche Ebene. Und ab dem Moment verlässt schon so ein bisschen das Feld des Ich muss performen. Natürlich musst du deine Coaching-Classes gemacht haben. Und da muss ich sagen, ich als Mitglied der ICF bin ich schon sehr, sehr, mir ist es wichtig, dass Leute sich Coach nennen, die auch eine entsprechende Ausbildung gemacht haben. Es gibt ganze Leute, die sich Coach nennen und es nicht haben. Und das ist, finde ich, eigentlich ein Standard. Das muss ein Qualitätsmerkmal werden, stärker als vielleicht jetzt.
Ja, der Begriff ist ja sowieso sehr weit. Life-Coach, ja. Business-Coach. Richtig. Also das ist ein Thema, ne? Sowieso. Aber ich glaube darüber. Also ich glaube auch die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, die wissen schon, das meinen wir nicht, die Großveranstaltungen machen und sich Life-Coach nennen und 3000 Leute über Nacht einladen. Und solche Geschichten sind ja auch damit umschrieben.
Ich hatte mal, das ist auch eine Geschichte zum Thema Erfolg, ich hatte mal einen HR-Manager, der mir gesagt hat, ja, erzählen Sie mir mal von so einer Erfolgsgeschichten. Und dann war meine Antwort, fragen Sie meine Kunde. Denn es ist mir schon mal passiert, eine Sitzung zu beenden und dann zu hören, der Coach mitgenommen hat für sich, was er für sich gelernt hat. Und in der nächsten Session kam plötzlich was ganz anderes. Und ich habe vielleicht sogar noch was anderes gesehen. Und da habe ich mir, das war für mich sehr früh eine Erkenntnis, die Person, die definiert, was passiert und ob das passt, was passiert, bist du es nicht. Ja, und ich meine, Coaching basiert ja auf die Freiwilligkeit und ich sage immer, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ja, das Ziel ist nicht, dass wir unsere Kunden an uns binden vor Jahre, sondern dass sie in ihre eigene Welt weiter ohne Coach.
Wenn dieser Podcast jetzt nur um Coaching ging, könnten wir da jetzt ja schon vertiefen, weil da ging es dann nochmal um die Triangulierung, also die Beauftragung durch Organisation, kommt Coachie freiwillig, nicht freiwillig. Was ist das? Wie wird der Auswahlprozess zu dir gestaltet über HR oder Procurement? Und das hat gar nichts was damit zu tun, wie die Qualität für den Coachee ist. Aber das möchte ich jetzt bewusst nicht vertiefen, aber ich nutze es für den nächsten Schritt, weil ich spreche da vom Setting. Das ist das Setting der Dyade. Also im Coaching gehen wir in der Regel von diesem Setting der Dyade, des Gegenübers, so wie wir hier sitzen, aus. Und das ist ein fließender Übergang. Also du, und da müsste ich nochmal nachfragen, hast dich aus dieser Management-Rolle dann als du in die, ich beschreibe es jetzt mal sehr allgemein, in die Consulting-Rolle gegangen bist, in die beratende Rolle für das Coaching entschieden. Bei mir war es ja anders. Ich bin aus dieser Rolle, wahrscheinlich weil ich aus dem Training kam, für mich ist Coaching später dazu gekommen, ich war erstmal Facilitator. Also natürlich auf Deutsch Moderator, jede Menge Workshops schon intern aus dem aus der Unterscheidung im Lernen, du bist nicht Trainer, das heißt, da gibt es Inhalt und Prozess, du bist jetzt Moderator, da gibt es nur den Prozess, was wir bei der IAF ja auch immer vertieft haben, und das ist ja auch ein wichtiges Thema, wobei auch da lernt man ja, irgendwann kann man trotzdem wieder in den Content gehen, aber das ist dann schon so die höhere Kunst, das auch hinzukriegen, reflektiert. Aber du hast dich entschieden, das habe ich zumindest so wahrgenommen, mein Weg ist erst ins Coaching und dieses Thema Facilitation, wie du ja auch heute mit Gruppen, mit Teams damit auch firmierst, ist für dich erst danach hinzugekommen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig wahrgenommen habe, obwohl du ja in einer Führungsrolle es auch immer mit Gruppen zu tun hattest. Was hat dich bewegt, so rumzugehen? Deswegen habe ich mich gerade reingebracht. Mir war es umgekehrt. Erst die Gruppe und dann kam die Diade als Setting.
Also es kam relativ, Ich kann es jetzt nicht mehr rekonstruieren, ob das jetzt wie linear das war oder so. Aber es kam relativ von Anfang an, das Thema Facilitation. Und zwar, weil ich selbst M&A begleitet habe. Ich habe Unternehmensbereiche dazugekauft und habe damals mit Facilitator gearbeitet. Ich hatte ein ganzes Team aus einem Unternehmen, das Team in dem kaufenden Unternehmen. Und wir haben dann viele Workshops gemacht und da ging es nicht um Teamcoaching, sondern es ging darum, wie schaffen wir eigentlich zusammen ein neues Zuhause? Und wie sieht dann unser Stadtplan aus? Deshalb war Facilitation eigentlich für mich sehr früh Teil meines Angebotes, auch weil ich in meiner früheren Funktion ein Angebot hatte, als Facilitator ausgebildet zu sein. Ja. Weil wir Mitglied der Geschäftsleitung auch einige Prozesse im Unternehmen begleitet haben und wir haben mit einem amerikanischen Unternehmen gearbeitet, die dann angeboten hat, nicht nur uns als Coach oder zum Thema Coaching ein bisschen hier fortzubilden, sondern auch als Thema Facilitator. Im Nachhinein denke ich, das war ein bisschen mehr Teamcoaching.
Ja, das ist nochmal eine interessante Unterscheidung.
Aber für mich war, sage ich mal, mein Angebot habe ich von Anfang an gestaltet nach drei, ich nenne das Zielgruppen. Die sind individuell, Teams und Organisation. Weil es de facto auch so wie ich, also das ist sicherlich basierend auf meine Erfahrung aus der Industrie. Von dem her Prozesse, die moderiert werden können, die designt werden können, sodass die partizipativ sind, sodass das Reichtum an einem Tisch irgendwie genutzt wird, waren eigentlich Prozesse, mit denen ich schon konfrontiert war in meine Position, in meiner früheren Position. Von dem her war es für mich eigentlich relativ klar, dass das dazugehört, dass Coaching eher am Anfang individuell war und Facilitation war ja Teil meines Angebots für Teams. Was sicherlich danach eher sich entwickelt hat, ist Teamcoaching. Weil ich dann festgestellt habe, als Facilitator, dass manche Teams auch durchaus an sich selbst arbeiten sollten, damit sie auch bessere Ergebnisse an der Sache miteinander erzielen. Also das Thema, was eher danach gekommen ist das Thema Teamcoaching. Das ist eigentlich später gekommen.
Bitte beschreib das nochmal genauer. Also wenn ich die Begriffe Coaching oder Teamcoaching und dann Facilitation, man könnte es ja aufbauen von den Settings, also ne, die Erde zu zweit, kleine Teams, kleine Gruppen, dann bis zur Großgruppe hinterher. Aber man könnte es ja auch anders aufbauen, dass man sagt, unabhängig davon, ob ich im Setting des zu zweitseins oder im Setting, ich habe drei Leute aus einem Team und ich habe vielleicht zwei Geschäftsführende bei mir. Und dann bin ich zwar in einer coachenden Rolle, weil ich auch mit den Einzelnen auch in diesem Setting vielleicht sogar sehr personenorientiert arbeiten, weil das Vertrauen da ist. Aber gleichzeitig muss ich ja die Gesprächsführung, die jetzt bei uns beiden eine Gesprächsführung zwischen uns beiden ist, in der Komplexität der Gruppe. Also es wird ein Prozess, der eine ganz andere Qualität kriegt, sofort man ja zu dritt im Raum ist. Und ich könnte ja sagen, ab dann ist es Facilitation, also Moderation. Und jetzt sagst du, nein, ich bin dann in die Facilitation, also die Gruppe und so, und dann Teamcoaching. Wie würdest du diesen Begriff Teamcoaching für dich definieren?
Also es gibt bei der ICF eine wunderbare Differenzierung, aber für mich definiere ich das so, Teamcoaching, es geht um das Team. Und ich habe so ein Framework, mit dem ich arbeite, den ich aufgebaut habe, der heißt Be Better Together, Work Better Together, Lead Better Together and Succeed Better Together. Und in dem Succeed-Teil ist da, wo Facilitation mehr kommt, weil es da um die Sache geht. Während die anderen ersten drei Punkte, da geht es ums Team. Wie sind wir miteinander? Wie arbeiten wir miteinander? Wie führen wir miteinander? Und das sind für mich Themen, die sich mit dem Team im Innerteam beschäftigen. Facilitation beschäftigt sich für mich mit Sachen außerhalb des Teams. Aber eben, als ich angefangen habe mit Coaching und Facilitation, habe ich festgestellt, oh, bevor die Leute eigentlich de facto gut miteinander arbeiten können an eine Sache, braucht es Connection before Content. Beziehungen.
Gibt es da für dich eine Grenze, um diesen Anspruch zu erfüllen, der Gruppengröße, oder ist das für dich beliebig?
Du meinst in Teamcoaching oder in Facilitation? Ja, also die Teams, mit denen ich arbeite, gehen von 2, 3 für Vorstände, 2 für also 2 Geschäftsführer, 3, 4 für Vorstände und 8 bis 12 für Leadership Teams. Ja. Geschäftsleitung. Ja. Bis 12. Ja. Meistens gibt's, also es sind eigentlich 8 bis 12.
Und meine Behauptung wäre, mehr geht gar nicht, weil mehr ist es Facilitation rein, weil du dann über Prozess und Struktur moderierst, im wahrsten Sinne des Wortes. Während du in diesem kleineren Prozess, wo du an dieser Teamkohäsion als solcher arbeitest, andere Interventionen setzen kannst. Interessant ist deine Unterscheidung. Ich habe sehr viele Aufträge gekriegt, wo man sagte, wir wollen eine Teamentwicklung machen. Und ich dann in meinem Beratungsvorprozess immer sagen musste, ich würde es lieber Strategietagung nennen oder einen sachorientierten Schnittstellenworkshop oder wie auch immer, weil dieser Überbegriff der Teamentwicklung als Synonym genutzt würde für einen Workshop. Und die Differenzierung, also eine Teamentwicklung zum Beispiel, wo die auch in medias res gehen, um in ihrer Arbeitsfähigkeit zu arbeiten, da schließt es dich dann vom Setting aus, dass sie sagen, ja, und wir nehmen von der Nachbarabteilung noch 3 mit rein, weil die sind Experten und die können ja da mal mitreden. Ja. Und wo ich dann in vielen Beratungsprozessen wirklich erst daran arbeiten musste, dass für meine Klienten die Funktionalität überhaupt erstmal deutlich wird. Und dann komme ich damit jetzt schon, ich ziehe das gerade ein bisschen vor, das ist für mich auch nochmal ein Anspruch für die Organisationsberatung, alleine das zu tun, obwohl das gilt auch schon für Coaching, auch für Facilitation, da kommst du in eine Consulting-Rolle, weil du ja gar nicht an dem Workshop als solchen arbeitest oder direkt ein Coaching machst, sondern du klärst erstmal, was möglich ist, was unmöglich ist, in welchem Setting und dass dann erst die Methodik etc. kommt, aber dieses Verständnis mit deinem Gegenüber, deinem Auftraggeber, der arbeitest du. Und dann sage ich, in dem Moment bin ich im Grunde in einer Coaching-Rolle, obwohl ich vielleicht sogar nur einen Workshop vorbereite.
Ja. Ich nenne das, das Wort Beratung ist immer bei mir so ein bisschen so, Co-Kreation.
Ah ja.
Und zwar davor Zielklärung und dann Co-Kreation des Prozesses. Und damit wird dann auch für den Kunden klar, weil am Anfang, weißt du, der Kunde sagt, das funktioniert nicht oder wir wollten an das arbeiten. Und wenn du da eine saubere Zielklärung machst, und das machst du auch im Einzelcoaching, das machst du im Teamcoaching, das machst du in Facilitation, dieser ganze Prozess der Zielklärung mit dem Kunden, wo du den Kunden darin unterstützt, für sich ein klares Desired Outcome zu definieren, dann wird auch häufig in dieser Zielklärung was passiert, ist dann Elemente rauskommen, um das zu erreichen, da müssen wir vielleicht das nochmal adressieren und jenes adressieren. Und deshalb dieses Be Better Together und deshalb Connection Before Content. Weil dann wird's klar, ist das Team eigentlich in der Lage, wirklich das Ergebnis so zu erreichen? Was muss vielleicht davor vorher passieren? Was sind die Gespräche? Ich sage immer, als Teamcoach und als Facilitator, meine Rolle ist, diese Gruppen oder Teams darin zu unterstützen, die Gespräche zu haben, die sie sonst nicht haben. Aus welchem Grund auch immer. Die können sie haben, weil sie Teamkonflikte haben, weil sie keine Zeit haben, weil sie geographically dispersed sind, also woanders irgendwie auf der Welt verteilt, weil sie nicht wissen, wie die solche Gespräche führen können. Und das, finde ich, ist die Gemeinsamkeit zwischen der Teamcoach und der Facilitator. Ja? Du unterstützt sie, die Gespräche zu haben, die sie sonst nicht haben.
Damit haben wir jetzt für mich jetzt sehr schön das zweite Feld beschrieben. Also auch da könnten wir jetzt wieder, wenn dieser Podcast über Facilitation wäre, aber da, also wenn wir jetzt das täten, dann wäre es jetzt gerade der dritte, weil mit dem Stefan Groß zum Thema Moderation und auch jetzt in dem vorletzten mit Holger Scholz, da ging es ja auch um die Großgruppenprozesse, da ist ja dann die ganze Spanne drin und die Kompetenz, das zu unterscheiden, in welchen, ich sage jetzt nicht mehr Setting, sondern Format. Also Setting ist die Diade versus Gruppe. Das wäre für mich ein Setting bis zur Großgruppe. Und dann wieder in diesen Gruppengrößen und in dem, was man dann tut. Wie? Bis man dann zu den auch jetzt mittlerweile als Produkt sehr bekannten Großgruppenprozessen, ne, immer Open Space, World Café, das kennt jeder mittlerweile. Das war ja früher auch anders. Das ist ja auch sehr stark aus den USA zu uns rübergekommen, dass diese Formate dann auch in ihrer Anwendbarkeit und ihrer zielgerichtet eines Beratungsprozesses bedürfen, damit das Klientensystem das auch einordnen kann und du für dich dann als Berater und wenn du auch eingekauft bist, wirklich rein als Facilitator für dich sorgst, dass du nicht, wie es mir schon passiert ist, dass jemand sagt, ich habe neulich eine Zukunftskonferenz gemacht, das hätte ich auch gerne. Und du dann so in diesem Zwiespalt, den Auftrag hättest ja schon gerne, aber wenn der zu dem Thema in der Zukunft, also so what, das ist Zeitverschwendung, das ist Geldverschwendung, im Grunde müsstest du sagen, nee, mache ich nicht. Und wenn du es dann schaffst, einmal in eine beratende, klärende Rolle zu kommen, wo dann, das ist natürlich wieder eine Frage des Marktes, ja dann Klient eigentlich dafür schon Rechnung kriegen muss, aber das ist dann ne, für dich vielleicht noch Akquise oder sonst was, aber das sind ja diese Felder, wo wir in dieser Rolle, und ich bin jetzt erstmal noch bei Coaching, Facilitation, sehr oszilliert mit umgehen müssen, um diese Kompetenz reinzubringen. Und ich finde, das ist schon nicht selbstverständlich, weil ich kann mich auch als Coach so definieren, dass ich sage, für mich ist Coaching, diese Hilfe zur Selbsthilfe, dieses Wissen des Nichtwissens in dieser Diade, in der Abgrenzung von Therapie, eben auch zur Gruppe. Und das ist mein Korridor. Und bei dir höre ich ganz klar raus, bei dir geht dieser Korridor weiter bis zur Gruppe. Und jetzt gleich die nächste Frage, geht der auch bis zur Großgruppe zu dir?
Nein, also ich persönlich bediene keine Großgruppen. Unter anderem aus einem Glaubenssatz und einem Passion. Ich möchte mit meiner Arbeit einen Unterschied machen. Ich möchte einen Impact haben. Und zwar sustainable, also long-lasting. Auf Deutsch. Der irgendwie nicht kurzfristige Ergebnis. Nachhaltig, danke. Ja, genau. Nachhaltig. Und aus meiner Erfahrung aus der Industrie, in meiner früheren Rolle, es ist ganz wichtig, dass ein Unternehmen Spitze Veränderungsprozesse trägt, selber überzeugt ist, selber abbildet die Kultur des Unternehmens, die man sehen möchte und die eigentlich wettbewerbsfähig ist. Und deshalb ist mir wichtig, mit Entscheidungsträgern, mit Top-Führungskräften zu arbeiten, mit Vorständen, mit Geschäftsleitungen. Denn ich schon erlebt habe, dass andere Prozesse auf eine andere Ebene stattgefunden haben, die dann irgendwie langfristig keinen so großen Impact gehabt haben, weil Stakeholder-Management at the top nicht richtig gemacht wurde. Und deshalb finde ich es eigentlich wichtig, ich arbeite sehr viel zum Beispiel auch zum Thema Kultur. Ja? Und da arbeite ich schon natürlich in das Unternehmen mit rein, aber mir ist wichtig, start at the top. Ja, und dann praktisch von the top. Und dann gibt es natürlich schon ein Bottom-up, auch Prozess, den man dann mit einleiten kann. Aber ich finde es ganz wichtig, sicherzustellen, dass das, was auch immer an Veränderungen im Unternehmen stattfinden soll, zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der Nachhaltigkeit des Unternehmens, dass das wirklich ganz stark oben getragen wird und zwar kohäsiv, also mit einer Einigkeit. Es ist mir schon mal passiert, dass ich in einem Leadership-Team zum ersten Mal begegnet bin, die gerade 30% des Unternehmens leider vor der Tür gesetzt hatten. Und ich habe die alle 12 gefragt, warum? Und ich habe 12 verschiedene Antworten bekommen.
Und sie hatten vorher nicht miteinander darüber gesprochen?
Ja, die Gespräche, die wir haben müssen. Welche sind die Gespräche, die wir haben müssen im Unternehmen? Und ich glaube, was meine Arbeit treibt, ist die Fragestellung allgemein über die einzelnen Metiers hinaus, ist, was braucht dieses Unternehmen? um langfristig wettbewerbsfähig zu sein.
Aber interessant ist, Nathalie, da kommst du ja, also dass du diese Frage so stellst, auch mit dieser Passion, wie du sie stellst. Also ich für mich kann die nachvollziehen, das ist auch für mich wichtig, aber da merke ich, ein Unterschied ist so, also ich höre bei dir da schon noch das Management-Herz raus. Das schlägt da mit und ich schätze, dass du das dann zwar so in der Reflexion, dass du auf einer Prozessebene bist, nicht, dass du zu einer Nolens-Wolens-Ersatzmanagerin wirst. Dazu bist du dann sicherlich zu reflektiert. Aber trotzdem ist das ja eine Energie, die in dir ist, das zu machen. Und damit hast du für mich aber, ohne das zu nennen, gerade ein weiteres Feld aufgemacht. Und zwar, wie du gerade gesagt hast, dieses Stakeholder-Management, wie das zusammenpasst, dass es unten oben, dass du selbst nicht die Großgruppe machst, aber natürlich sie einbettest, siehst, sie wäre da notwendig, dann muss das vielleicht jemand anders machen, aber du willst diesen Prozess begleiten, ob es Großgruppe gibt, ob es Teamcoaching gibt, ob es Einzelcoaching gibt, ob es vielleicht auch Informationskampagnen gibt, das gehört ja alles dazu, aber damit bist du in einer übergeordneten Prozessmanagement-Beratungsrolle, ich nenne das Prozessarchitektur. Für mich ein ganz wesentlicher Anteil des Anspruchs, Organisationsberatung zu machen. Und deswegen bin ich geradezu frei und sage, naja, du sagst zwar, in Anführungsstrichen, du würdest nur Coaching machen, du würdest nur Facilitation machen, dann auch in dieser Kombination, aber mit dem, was du gerade gesagt hast, finde ich, machst du Organisationsberatung. Das sagst du aber nein. Warum sagst du dann nein?
Ich glaube, ich habe mir auf der Fahne geschrieben, Organisationsentwicklung zu unterstützen. That's the difference. Vielleicht in der Beratung. Für mich ist ein Berater jemand, der weiß. Und für mich ist jemand, der weiß. Und ich weiß zwar einiges, sicherlich, nach einigen Berufsjahren. Ich bin aber inzwischen daran interessiert, ich lerne auch aus jedem Kunden, by the way. Ja? Also ich lerne... dieser Prozess der Co-Kreation, von dem wir vorher gesprochen haben, ausgehend von dieser Frage, was braucht gerade das Unternehmen? Und wie du vorher gesagt hast, manchmal kommen ja Kunden an uns und sagen, wir hätten gern das oder wir hätten gern das. Und ja, mein Blick mit dieser Frage, was braucht das Unternehmen, führt dazu, dass wir sagen, ja, das sollten wir vielleicht aber auch das vorher machen und jedes machen. Wie ist es denn? Und das überlegen wir gemeinsam. Das heißt, ja, Berater vielleicht, also wenn du das so verstehst, ist für mich okay. Aber ich finde, ich lege mehr Wert drauf, mit dem Kunde zusammen zu überlegen, was braucht das Team, was braucht die Person oder was braucht die Abteilung oder was braucht der Vorstand. Gemeinsam zu überlegen und diese Förderung der Selbstverantwortung, die ja im Coaching so wichtig ist und die in dem coachenden Gedanke auch als Führungskraft so wichtig ist, nimm Selbstverantwortung für deine persönliche Entwicklung. Auch das mit reinzubringen, weil ich mir zum Beispiel schon mal passiert, dass ich an einer Reorganisation gearbeitet habe. Auf der anderen Seite war BCG und auf der anderen Seite war ich for the whole people piece. Über 2 Jahre. Und das zeigt es eigentlich unterschiedlichen Ansätzen. Ich denke, das weißt du natürlich auch aus, wir haben unterschiedliche Ansätze als Facilitator, als Coach, wir haben unterschiedlichen Ansätze. Wir können auch schöne Slides machen, aber wir besitzen nicht unbedingt die Wahrheit. Und wir sind neugierig. Wir sind neugierig, auch diese Prozesse mit dem Kunden zu entwickeln, bin ich zumindest. Neugierig, diese Prozesse mit dem Kunden zusammen zu entwickeln.
Also das bin ich auch, aber da habe ich besonders in den letzten 10 Jahren habe ich für mich akzeptiert, dass es Situationen gibt. Und das ist natürlich wieder je nachdem, wie groß die Organisation, also meine Erfahrung ist auch in der Großorganisation. Da gibt es für alles Know-how-Träger, Abteilungsleiter, es gibt Ressourcen, es gibt andere Beratungsressourcen, die reinkommen. Da bist du nicht und du darfst gar nicht in irgendeinem Thema dich als inhaltlich mit Expertise ausweisen wollen. Ich sage es ganz vorsichtig, weil da kannst du nur scheitern. Aber dann habe ich die Erfahrung gemacht, und das betrifft dann schon kleinere Unternehmen, wo du in diesem beginnend Coaching-Prozess, dann vielleicht als Team-Coaching, dann wirst du hinzugerufen, lass uns doch mal einen Workshop machen mit dem Inner Circle, da mal den nächsten 10 oder 12. Und dann konzipierst du Workshop, berätst, hinterher kommst du wieder in einen Prozess des Team-Coachings auswertend. Und gleichzeitig bist du auf einmal auch auf auf Feldern unterwegs, wo du in der Situation, und da sage ich wirklich in aller Reflexion, Zurückhaltung, in eine fachberatende Rolle kommst, weil mir ist es passiert, dass ich auf einmal aus meinem Wissen, aus meinem Hintergrund, aus meinem Interesse, was ich dann auch zunehmend erlangt habe, auch etwas erläutere. Also eine Projektorganisation, die vielleicht sehr agil, sehr projektorientiert unterwegs ist, die merkt, sie muss sich aber strukturieren, sie muss eine Matrix aufbauen, und wo du auf einmal derjenige bist, obwohl das nicht dein vertiefendes Fachgebiet ist, wo du mal eben erläuterst, wie denn eine alternative Organisationsform aussehen könnte. Und das ist etwas, was ich finde, also das habe ich in den Großorganisationen natürlich nie erlebt. Erstens war ich dann nicht auf der Ebene. Oder wenn, wäre ich auch sehr vorsichtig gewesen, weil dazu hätte es dann Expertenressourcen gegeben. Aber es gab andere Situationen und sogar im Einzelcoaching, wo ich im Einzelcoaching sitze, aber gleichzeitig angefragt bin als Organisationsberater, wo ich wirklich wie eine Fachdiskussion über Organisationsformen führe. Und wie du ganz am Anfang im Gespräch mal gesagt hast, also ganz deutlich mit dem Hut, ich setze mich mal auf einen anderen Stuhl, ich gehe jetzt mal gerade raus, das ist meine Meinung, das ist mein Bild, ich könnte das auch so aufmalen hier so. Und das ist für mich der Schritt, wo ich sage, das ist mehr als, ich nenne das nochmal, um es einzugrenzen, psychologisch fundiertes Coaching, das ist mehr als Facilitation, und mit mehr meine ich nicht besser oder höherwertig, sondern es steht auf einmal daneben, und dann hast du neben dieser Prozessarchitektur, wo du vorher schon beraten warst, auf einmal auch, und das meine ich immer mit Consulting, eine inhaltlich beratende Position. Und das gemeinsam zu verdichten, reflektiert aufzupassen, dass es immer klienten- und situationsadäquat bleibt, das wäre für mich dann die Definition der Organisationsberatung. Und dann findet vielleicht Organisationsentwicklung statt. Aber das sage ich deswegen wieder nicht, weil das für mich dann wieder mit was anderem belegt ist. So, wenn ich das so jetzt mal von mir ausführe, was denkst du dazu?
Gerade als ich gehört habe, habe ich mir sehr provokativ gedacht, der Kunde ist doch egal. Wichtig ist, was ihm gerade Energie kostet, was ihm gerade Geld kostet und was gerade das Unternehmen braucht. Und vielleicht deshalb bin ich so, sage ich, na, Berater, Coach, Facilitator. Ich glaube, ja natürlich, wir sind ausgebildet in diesen verschiedenen Metiers. Und es ist wichtig, dass wir auch mit diesen Metiers auch eine Ethik verbunden. Das darf man nie vergessen. Das ist auch ganz wichtig, dass wir auch an diese Ethik verbunden sind. Aber am Ende, ob ich gerade der Coach oder der Sparring-Partner oder der Team-Coach oder gerade meinen Hut nehme und sage, ich mal gerade Group-Coaching, was wieder was anderes als Team-Coaching, oder bin ich gerade Facilitator. Ich glaube, was wichtig ist, ist das Verständnis dessen, in einem ko-kreativen Prozess mit dem Kunde, was wollen wir erreichen? Was braucht das Unternehmen? Wenn das Unternehmen einen funktionierenden Vorstand braucht, dann wird das adressiert. Und wenn dann drunter die Führungsmannschaft, das Leadership-Team da auch nicht da funktioniert, dann ist es der nächste Schritt. Und. Also ich glaube, die Frage für mich ist nicht, wer bin ich, sondern im Moment ist, was braucht das Unternehmen? Welche Erfahrung kann ich bringen? Und sicherlich bringe ich auch meine Leadership-Erfahrung. Ich meine, wenn man Mitglied der Geschäftsleitung ist, und natürlich bringe ich auch das Verständnis, und ich das Verständnis für Abläufe und für ganz viele verschiedene Sachen, für Industrien. Und aber ich glaube, für mich ist die leitende Frage nicht, was ist mein Name, sondern wie kann ich eigentlich hier ein Added Value bringen? Was braucht das Unternehmen? Was braucht der Mensch gerade, der mit mir redet?
Aber das ist zweierlei, finde ich, Nathalie. Was braucht der Mensch gerade und was braucht das Unternehmen? Und es ist deine Hypothese, was du meinst, was dieses Unternehmen, also diese Organisation gebrauchen könnte, was vielleicht dieser Mensch, der, wenn du wieder im Coaching-Setting bist, dir gegenüber, was der gar nicht so sieht. Und dann hast du da vielleicht so eine Divergenz. Und da muss ich sagen, da bin ich immer sehr bescheiden. Also ich denke dann zwar darüber nach, wo sind die gerade in ihrer Entwicklungsstufe, wo stehen die, was ist ihr Produkt, was ist der Markt, soweit ich das verstehen kann. Deswegen merke ich auch, bin ich in manchen Bereichen mehr unterwegs als in anderen, weil ich da weniger weiß. Aber dann denke ich, ich weiß es nicht, was dieses Unternehmen braucht, diese Organisation. Ich kann nur meinem Gegenüber, sei es deinem Team oder sei es dann auch diesem einzelnen Menschen in einer Diade, behilflich sein, für sich klarer zu kriegen, dass das, was er oder sie meint, was das Unternehmen brauchen könnte, ja, dass es für sich klarer fokussiert, richtig, hat und dann auch, ja, in Handlungsorientierung für sich, ja, möglichst gut umsetzen, ja, kann.
Da bin ich ganz bei dir. Und da würde ich noch hinzufügen, der Klarheit halber, ein Unternehmen besteht nur aus Menschen. Weil, so wie du, begleite ich sehr viele Veränderungsprozesse, Transformation. Das Schwierige ist nicht Transformation, das Schwierige ist die Transition. Das ist der Weg von A nach B. Manchmal ist die Klarheit von B bearbeitungsbedürftig, aber das Schwierige ist der Weg. Und dieser Weg ist von den Menschen gestaltet. Und das ist da, warum für mich dann am Ende Coaching ist, dient der Organisationsentwicklung von A nach B. Facilitation tut es, Group Coaching macht es, Team Coaching macht es. Und de facto Menschen sind da natürlich, ja, überall.
Also das finde ich jetzt wirklich faszinierend. Also ich kann jetzt auch dir nur zustimmen, aber ich würde das dann eine Organisationsberatung nennen. Okay. Und dass du mit diesem Begriff vorhin so eine gewisse, ja, nicht Problem ist falsch, aber du, ne, du merkst ja, du hast ja, ich habe dich, mhm, ja gesehen, dass du da doch, mhm, etwas durch dich windest. Und für mich war das in den letzten Jahren ein Prozess, weil ich habe mich früher auch nur Coach, Facilitator, auch Trainer, ich habe nur diese einzelnen Begriffe. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, Corporate Alignment Consulting, also das Alignment der Organisation ist dein Thema. Und irgendwann habe ich mich getraut. Es war wirklich ein Prozess. Ich bin Organisationsberater, deswegen mache ich auch diesen Podcast. Und gleichzeitig wissen, das ist so ein unscharfer Begriff. Und das ist ja sehr schön in dem Podcast mit Tom Lewold. Jemand, der coacht und deswegen mitreflektiert, was beim Coachee für eine Organisation dahinter steht, ist deswegen noch nicht Organisationsberater. Oder diejenigen, die Workshops machen, und wenn es auch ein Prozess von Workshops ist, die auch zusammen sicherlich eine Wirkung auf die Organisation haben, ist für mich noch nicht Organisationsberatung, weil dann fehlt schon die Kompetenz und das sich einlassen, auch Verantwortung für Architekturen mit zu übernehmen, zumindest da beratend tätig zu sein, bis zu dem Anspruch, dich dann von welcher Warte auch immer, organisationssoziologisch oder betriebswirtschaftlich, auch mit Organisation als solche auseinanderzusetzen, um damit auch sich völlig aus der Psychologie des Gegenübers, des Menschen auch lösen zu können und dann sehr, ich will das nicht, das ist nicht sachrationaler, aber das hat etwas, ist etwas anderes, weil ich denke wie über ein Ding nach, in aller Bescheidenheit, dass ich es mit einer hohen Komplexität zu tun habe und dass ich da nicht indizieren kann und dann wird aus A, B, dass das Unsinn ist, aber nichtsdestotrotz gehe ich ja bewusst in der Reflexion phasenweise rein, ich tue jetzt mal so, als wenn diese Organisation eine Maschine wäre. Und wenn sie eine Maschine wäre, wie müsste sie umstrukturiert werden, wohl wissend, dass sie keine Maschine ist. Oder die andere Metapher, sagst du, das ist bei denen so ein politisches Spiel, lass uns doch mal die Regeln des politischen Spiels aufdecken oder nicht aufdecken, sondern erstmal versuchen zu beschreiben, weil daraus man gleich Rückschlüsse ziehen kann, wie man diese Organisation weiterentwickeln könnte. Und dann bin ich bei der Organisationsentwicklung natürlich. Aber dann sage ich, das zu tun, ist immer die Aufgabe meiner Klienten, niemals meine. Und so würde ich dann auch nicht Organisationsberatung definieren. Dann wäre es die Unternehmensberatung, die sich das auf die Fahnen schreibt, die, wenn sie es kann und tut, auch mit ganz anderen Mitteln arbeitet.
Ja. Ganz bei dir.
Nathalie, das ist jetzt, ich kann es auch gar nicht glauben, wir haben gleich ungefähr die knappe Stunde. Haben wir, und auch wenn wir beide hier das ja noch sicherlich lange fortführen könnten, es gibt Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht schon ermüdet den Kopfhörer zur Seite legen oder ihre Autofahrt gerade beendet haben, wie auch immer. Insofern muss ich jetzt zum Landeanflug ansetzen und mich bei dir bedanken. Aber bevor ich ganz hier das Kästchen zumache, noch eine Frage, die man ja aus dem Systemischen sehr schon kennt. Nathalie, gibt es irgendwas, was ich dich hätte vielleicht fragen sollen oder was ich hätte ansprechen sollen, auf das ich jetzt irgendwie gar nicht gekommen bin? Wenn du es weißt, dann sagst du bitte.
Also ich weiß nicht, ob das eine Frage, aber es gibt einen Punkt, den ich gern machen möchte, auch in der heutigen Zeit. Ich glaube, dass in der heutigen Zeit, um Unternehmen zu leiten, braucht es zwei Sachen. Der Rest kommt davon, ist Mut und Energie. Und darin sehe ich auch meine Rolle über die verschiedenen Bezeichnungen hinaus ist auch Mut zu fördern, Energie zu teilen. Ich glaube, ich habe viele zu geben. Und ich glaube, dass dann viele andere, wie also Neugier sicherlich gehört dazu und Self-Awareness, und man kann natürlich ganz viele Leadership Skills, die dann auch, die wir dann, wenn wir unsere Kunden begleiten, auch begegnen. Aber ich glaube, diese zwei sind essentiell, erst recht in der heutigen Zeit, um als Mensch sinnvoll eine Zukunft für sich aufzubauen, für das Unternehmen, in dem man tätig ist, für die Organisation, für die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, aufzubauen. Das wollte ich noch zum Schluss mit einbringen.
Dann lassen wir es auch so als Schlusswort stehen, Nathalie. Herzlichen Dank. Schön, dass du hier gewesen bist.
Vielen Dank für diesen Austausch, Christian.
Ja, und wir sehen uns ja irgendwo irgendwie wieder. Und deswegen aber machen wir jetzt erstmal Schluss. Also, ciao.
Vielen Dank. Ja. Und tschüss.
Das war Orga Consult, der Podcast rund um die Organisationsberatung. Organisationen bestimmen unser Leben. Sie ermöglichen vieles und fordern uns heraus. Die Organisationsberatung hat den Anspruch, denjenigen, die Organisationen gestalten, hilfreich zur Seite zu stehen. Genauso wie sich Organisationen immer weiterentwickeln, so ist auch die junge Profession der Organisationsberatung in einem permanenten Entwicklungsprozess. Wenn dir dieser Podcast gefällt, teile ihn doch oder gib 5 Sterne, damit ein breites Forum zur Fragestellung entsteht. Organisationsberatung, was ist das, was tut man da, wofür ist das gut?